Ja, da sind wir wieder. Was haben wir denn für eine gefüllte Uhrzeit? Sag doch mal, 16.06 Uhr, also wir sind ja fast pünktlich. Und wir kommen jetzt zu jemandem, ja, wie soll man sagen, das ist jemand, über den wir vorhin unbekannterweise gesprochen haben, nämlich ein bezahlter Open-Source-Entwickler, der verdient mit Open-Source sein Geld. Und bevor Ingo hier über Amarok gesprochen hat, waren wir ja beim FSE, ne, FSFE, Free Software Foundation Europe, und da haben wir ja diskutiert über wie sollen die freien Softwareentwickler überhaupt Geld verdienen. Und über dieses Thema können wir unter anderem gleich mit Cornelius Weiß sprechen. Cornelius Weiß kommt von Tine. Jetzt war ich wieder falsch, von Tine 2.0. Und Tine 2.0, das ist eine Groupware, über die wir letztes Jahr schon mal gesprochen haben. Hallo Cornelius.
Ja, hallo, grüß dich.
Und Tine 2.0, letztes Jahr hier schon mal im Interview gehabt, aber damals hattet ihr noch nichts eigentlich vorzuweisen. Ihr hattet gute Ideen und wart so am Entwickeln, sage ich mal.
Ja? Ja, genau. Ja, das war letztes Jahr ein bisschen lustig. Wir kamen mit unseren Ideen, wir waren frisch rausgeworfen worden aus dem Groupware-Projekt, aus dem ja die ganzen Tine Hauptentwickler kommen. Und wir konnten hier nur sagen, wir wissen, wie es geht, wir wollen es machen und hatten noch nichts. Wir hatten, glaube ich, ein Technology-Preview oder so, wo man sah, wo es hingeht. In der Zwischenzeit haben wir zwei Major Releases hinter uns, sind gerade in der Release-Phase von der nächsten großen Version, die wird Leonie heißen, kommt heute, just zu diesem Beitrag, kommt jetzt die Beta-Version, wird online gestellt, das heißt, wenn man jetzt gleich klickt, wird sie da sein, auch eine Online-Demo dazu, und jetzt ganz neu in der neuen Version ist Kalender-Client drinne, E-Mail-Client drinne, die letzte Version war Stundenerfassung mit dazugekommen, also es ist richtig, richtig viel passiert. Und unser Sponsor Metaways hat auch noch einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Wir werden ab, wenn wir jetzt vom Linux-Tag wiederkommen, hat er schon das Büro bezogen. Wir haben ihn ans Whiteboard schon viele Aufgaben geschrieben. Und wir sind hoffnungsvoll, dass auch, wenn wir uns nächstes Jahr wieder treffen, dann ist noch mehr Post abgegangen.
Gut. Du sagst, ihr habt eine Menge geschafft und ihr habt euren Sponsor. Was gehört jetzt dazu? Und vor allen Dingen, wo können die Hörer, die jetzt sich gerade das angehört haben, dass sie es runterklicken können? Wie heißt die Seite? Tine 2.0 oder wie findet man das?
Ja, ganz genau. Tine 2.0 zusammengeschrieben.org.
Ah, also wie Tine 20, kann man so sagen. Die
Exakt.
Ist jetzt eine junge Frau. Ja,
ganz Tine. Genau.
Ja, wunderbar. Okay. Also geht mal drauf auf Tine, ja, da wurde es schon gerade im Chat gezeigt, Tine20.org. Und was kann man da erwarten, wenn man diese Groupware, also Groupware, das ist im Prinzip Adressen, Kalender, E-Mail und Aufgabenverwaltung, und das in einer Gruppe, wenn ich so richtig verstehe.
Genau.
Was kann man darunter verstehen? Was ist das Besondere an Tine 2.0, außer dass alles Open Source ist, oder ist es gerade das Besondere?
Ja, eigentlich ist eins der Besonderheiten, ist, dass alles Open Source ist. Es gibt bestimmt gefühlte 100 Open Source Groupware-Projekte. Also
ja,
hier auf der Messe gibt es mindestens 12, 13 Aussteller, und wir sind eigentlich so eingebildet zu sagen, wir sind die einzigen, die wirklich Open Source sind. Weil bei uns ist alles Open Source, sämtliche Konnektoren, alles was es sonst so gibt, ist Open Source. Und die Vielzahl oder eigentlich alle anderen Projekte, die hier sind, sind eigentlich das, was wir als Baitfisch bezeichnen oder Baitfisch. Also ein Köder, es wird ein bisschen Open Source der Community zum Fraß vorgeworfen. Wenn man das dann wirklich benutzen will, zum Beispiel gerade im Unternehmensumfeld heißt es, ach, mehr als zwei Benutzer, dann kostet es aber. Oder es heißt, ach, sie wollen mit Exchange synchronisieren, das kostet aber pro Lizenz und dann wird es richtig teuer. Das ist unserer Überzeugung nach der Grund, warum man, wenn man sich über Marktverteilung von Groupwares sich kundig macht, alle anderen Lösungen unter 1% haben. Und unser Arbeitgeber ist gewillt, das zu knacken, zu sagen, das Exchange- und Nodes-Monopol muss gebrochen werden. Da muss eine Open-Source-Groupware her, die in den zweistelligen Prozentbereich Marktanteil kriegt. Und das schafft man nur, wenn man seine Software konsequent verschenkt unter allen Umständen. Und deswegen, also, wenn man auf die tine20.org geht, da ist ein riesen fetter Download-Button, weil wir freuen uns über jeden Download, der gemacht wird, und über jedes Weiterverteilen und ja.
Okay, jetzt kommen schon die ersten Fragen hier aus dem Chat. Wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, was kann man mit Kalender, Adressen und E-Mail-Aufgaben alles so machen. Da kommt die Frage nach SyncML, ne? Das ist ja ein ganz heißes Thema. Womit könnt ihr euch und wie synchronisieren?
Ja, wir kommen ja aus dem eCoopware-Projekt und da hatten wir SyncML implementiert. wenn man jetzt mit den Coopware-Leuten spricht, sagen eigentlich die Vielzahl oder fast alle, SyncML ist tot. Das ist ein schöner Standard gewesen, zu schwammig formuliert und die Leute oder die Hersteller sind nicht aufgesprungen. Gerade ist Everybody's Darling ActiveSync. Es ist leider eine Technologie, die in Nordamerika mit Patenten behaftet ist. Sehr, sehr ärgerlich, aber ist technologisch SyncML um Klassen überlegen, weil sie kann Push. Und das ist das, was jeder will. Er will, wenn eine E-Mail reinkommt, muss es bing auf dem Handy gehen, dann ist die E-Mail da. Wenn ein Kontakt geändert wird, muss es bing gehen, dann ist er da. Und die Mobilfunkhersteller haben sich sehr viel Mühe gegeben, eine ressourcenschonende Push-Technologie zu finden, wo mein Akku nicht sofort leer ist. Und das ist der Vorteil von ActiveSync, deswegen haben wir das implementiert, auch wenn wir wissen, dass die nordamerikanischen Benutzer dann sich eine Benutzungslizenz bei Microsoft kaufen müssen. Betrifft aber nur den nordamerikanischen Markt, der Rest der Welt kann das frei benutzen. Und das ist auch was, da hat Metaverse nichts mit zu tun, es ist trotzdem Open Source, das sind reine patentrechtliche Sachen, an denen wir gar nichts drehen können. Und wir können auch nicht vermitteln, sondern nordamerikanische Firmen müssen direkt mit Microsoft in Kontakt treten.
Also wir können hier in Europa ActiveSync kostenfrei auch auf jedem Telefon benutzen.
Genau.
Das wird auch praktiziert.
Ganz genau.
Und jedes Telefon, was Push kann, hat im Prinzip ActiveSync. Genau.
Das sind im Prinzip alle modernen Mobiltelefone. Natürlich allen voran das iPhone, die ganzen Nokia Business Serie, Sony Ericsson. Wenn man sich ein Billigtelefon gekauft hat, kann es sein, dass man bei seinem Mobilfunkhersteller irgendwie noch ein Upgrade holen muss oder so. Haben wir nichts mit zu tun, das sind die Mobilfunkhersteller bzw. die Telefonhersteller. Man muss halt ActiveSync können. Windows Mobile kann das out of the box. Also der Großteil der Telefone macht das sehr gut.
Okay, dass Windows Mobile das kann, könnte ich mir vorstellen. Das ist wirklich nicht so weit hergeholt.
Ja.
Aber so eine Groupware soll ja noch mehr können, nämlich eine Gruppe verwalten. Mhm. Wie läuft das bei euch? Diese Gruppensynchronisation, ist die Struktur auf dem Bildschirm? Ich möchte ja nicht alle Termine von allen Leuten haben. Ich möchte auch nicht alle Aufgaben sehen von allen Leuten in meiner Gruppe. Okay, bei mir in meiner Firma, wir sind zwei Leute. Das ist recht einfach. Da sage ich, okay, die privaten Termine bleiben außen vor. Aber wie realisiert er das in einer Gruppe oder in Abteilungen größerer Firmen, wenn er sagt, okay, da ist eine Firma, 100 Mitarbeiter, 5 Abteilungen, jede Abteilung hat 20 Leute. Jede Abteilung soll jetzt zum Beispiel untereinander kommunizieren können, aber mit der anderen Abteilung nur bedingt. Mhm. Wie läuft das?
Ja, das ist sozusagen das Herz von Groupware. Wer sagt, er macht Groupware und kann das nicht, macht keine Groupware. Und wir können ja mal beim Beispiel Kalender bleiben, was du gerade angesprochen hast. Jeder Benutzer kann beliebig viele persönliche Kalender haben, auf die nur er selbst Zugriff hat und sonst niemand. Und darüber kann er sich wie in jedem persönlichen Kalenderprogramm organisieren. Er kann aber auch sagen, ich gebe von meinem persönlichen Kalender aus Zugriff frei an andere Benutzer. Vielleicht arbeitet die Freundin im gleichen Unternehmen, dann sagt man hier auf den Kalender, das ist jetzt unser gemeinsamer Kalender. Dann zusätzlich hat die Firma die Möglichkeit, immer Strukturen vorzugeben, dass sie sagt, das ist unser Urlaubskalender, das ist unser Messekalender, das ist vielleicht unser Urlaubsanfragekalender, wenn man irgendwie besondere Strukturen hat. Und dann ist es gerade beim Kalender so, da geht es immer über die Teilnehmer, also über implizite Rechte. Wenn ich Teilnehmer an irgendeinem Termin bin, der auch an dem anderen Kalender ist, wo ich eigentlich...
Also diese Einladung, die man
dann verschickt. Genau, ganz genau, das ist es. Und dann habe ich halt auch Zugriff auf diesen Termin, kann den sehen und dann, wenn... sozusagen im Standardmodus sehe ich erstmal immer meine Kalender zusammengefasst. Sozusagen, das ist ja auch wichtig. Habe ich Zeit, habe ich keine Zeit, muss ich jetzt irgendwo hinrennen oder nicht? Das interessiert erstmal am meisten.
Also ich könnte zum Beispiel, auch wenn derjenige gerade seinen Kalender nicht bedient, ihm die Einladung schicken und sein Kalender guckt nach, ob er da Zeit hat und schickt gleich eine ablehnende Meldung, dass er den Termin schon belegt hat zum Beispiel?
Jein. Also es geht natürlich darum, um Free-Busy-Informationen, die ich sehen kann, was hat der andere vor. Der Benutzer kann aber noch sagen, gebe ich überhaupt Free-Busy frei oder nicht. Wenn das jemand ganz Wichtiges ist oder aus welchen Gründen auch immer, kann es sein, dass er sagt, ich stelle keine Free-Busy-Informationen für andere Benutzer zur Verfügung. Wenn er das gemacht hat, dann kann das System warnen und kann sagen, der hat doch da gar keine Zeit. Aber trotzdem wird das nicht automatisch abgelehnt, sondern wird eingeladen. Es kann ja sein, dass der andere Benutzer sagt, oh, das ist ein wichtiger Termin, ich schuffel den noch ein bisschen um. Und er kann auch sein, wenn es eine wichtige Person ist, ist es vielleicht die Sekretärin, die umschuffelt. Und dann hat er das delegiert, dass die Sekretärin dann die Einladung bearbeitet und so.
Also ich kenne das insbesondere bei bestimmten anderen Kalendern, die jetzt Terminkalender zum Beispiel bei Ärzten oder so, ne, da ist ganz klar, bestimmte Benutzer vergeben die Termine für die Ärzte. Es sind ja nicht die die selber die Termine verwalten, sondern zum Beispiel ihre Helferin am Counter vorne. Genau. Und sie muss ja nicht wissen, was er da hat. Der Arzt hat halt reingestellt, zu dem Zeitpunkt will ich keinen Termin haben. Und sie will den Termin vergeben, wird gar keiner angeboten. Und so stelle ich mir bei einer Gruppe auch vor, wenn ich sage, an dem Tag bin ich halt abwesend, kriege ich gleich eine Meldung, egal ob der Termin von mir bestätigt werden muss oder nicht. Eigentlich habe ich Urlaub.
Genau, aber das eigentlich ist eine recht wichtige Sache. Also in der Praxis hat sich gezeigt, dass wenn man automatisch solche Sachen macht, das ist nicht das, was die Benutzer wollen, sondern man hat vielleicht eine Unternehmensabsprache und sagt, wenn ich da auf privat stehe, dann macht mir keine Termine, die werde ich immer ablehnen. Aber es kann auch sein, das ist irgendwas ganz Wichtiges, da muss ein Schwein geschlachtet werden und das ist so wichtig, wie es nur geht. Und dann soll das System nicht verhindern, dass man trotzdem den Termin da anlegt und der andere darüber notifiziert wird. Da gibt es eine Terminanfrage, du hast zwar keine Zeit, aber vielleicht willst du dich umorganisieren.
Okay, kommen wir mal zu ein bisschen was Technischem in der Richtung. Wenn ich mir das jetzt runterlade und ich will es bei mir benutzen, was muss ich da installieren? Muss ich da einen Server aufsetzen oder wie wird das administriert? Gibt es ein Webinterface? Kann ich die ganzen Gruppen meinetwegen jetzt anlegen und für die einzelnen Benutzer die Kalender einrichten, zentral? Oder muss das jeder selber machen? Wie läuft das? Was für eine Technik steckt dahinter? Was für eine Datenbank und so weiter?
Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal.
Ganz viele Fragen, ja.
Ich fange mal damit an, die Voraussetzungen. Erstmal ist es eine Web Groupware, ich sage da gleich noch ein bisschen mehr zu. Die Anforderungen sind wie bei jedem modernen Forum, man braucht irgendwie MySQL, PHP, das war's.
Okay, und das muss ich drauf haben erstmal. MySQL muss laufen, PHP muss laufen. Genau,
und dann installiert man das einfach, wie man jedes Forum installiert. Das ist quasi wie Fahrradfahren für jemand, der sowas schon mal gemacht hat. Und dann geht's los. Und das, ich habe eben gesagt, das ist eine webbasierte Applikation. Es gibt sehr viele webbasierte Applikationen und das Besondere, wenn wir über Technik sprechen wollen, ist, dass Tine eine Server-Client-Architektur hat. Das heißt, wenn die Zuhörer jetzt in der Demo sich umgucken und die drücken mal in ihrem Browser Control-U und gucken sich den HTML an, dann stellen die fest, ach du meine Güte, das sind ja nur 10 Zeilen HTML. Das liegt daran, dass unser Server gar kein HTML generiert, wie das klassische Webanwendung machen, sondern der Server gibt eine sehr große JavaScript-Datei rüber, eine. Und diese JavaScript-Datei wird nachher vom Browser ausgeführt. Jeder Browser kann JavaScript ohne irgendwelche Zusatz-Plugins und so weiter. Wir können aber dieses JavaScript-Programm in jedem anderen JavaScript-Runtime-Environment auch laufen lassen, gar kein Problem. Das ist was sehr Besonderes, was wir technisch machen, weil wir dadurch, wenn einmal Tine geladen ist, nur noch Daten schicken. Und der Server hat niemals die Aufgabe, irgendwie Repräsentation zu machen. Der kümmert sich nur um Daten und Rechte und der Client macht die Aufbereitung. Und jetzt mit den neuen Browsern speichern wir sogar den ganzen statischen Inhalt lassen wir im Browser zwischenspeichern, dann hat er schon alle Bilder, alle Styles, alles, was er braucht. Und nur noch, wenn der Server sagt, guck mal, es gibt eine neue Tine-Version, dann wird nochmal ein Programm ausgetauscht. Aber man kann sich das so vorstellen, wie man hat eigentlich ein Desktop-like-Programm, das über das Web distributiert wird.
Okay, wie ist die Integration in den Desktop? Ist das also eine Applikation oder wird es auch als Widget angeboten?
Gibt
der Kalender zum Beispiel?
Genau, also es gibt da mehrere Sachen. Das eine ist, erstmal kann ich es natürlich im Browser ausführen. Dann kann ich sagen, Mensch, Browser ist mir ein bisschen unheimlich, weil da sind verschiedene Tabs und was weiß ich, was meine User machen. Dann kann man sowas nehmen wie Mozilla Prism. Das ist ein Single-Site-Browser. Dann sieht das für die Mitarbeiter so aus, als wäre das eine Desktop-Anwendung. Weil die sehen nicht mal, dass das ein Browser ist. Und wenn man sich Tine anguckt, Tine fühlt sich an wie eine Desktop-Anwendung. Man merkt nicht mehr, dass man im Browser ist. Und jetzt, ich war heute bei KDE und habe denen das ein bisschen vorgestellt, weil wir auch sehr jung sind und die waren auch hellauf begeistert und wir haben gerade angeleiert, dass wir jetzt zusammen ein paar Plasmoiden für KDE machen. Hier die Plasmoiden-Entwicklerin, die ist jetzt gerade dabei und macht uns eine Integration in K-Wallet, dass dann auch das Passwort sicher und verschlüsselt gespeichert wird. Und dann haben wir auch bald die Widget-Integration. Die ist für uns nicht so wichtig, aber ist natürlich toll, wenn man in seinem Hintergrund im Desktop sieht, das sind meine offenen Aufgaben oder so. Genau. Und wir sind auch im Gespräch mit Social Desktop bei KDE. Da haben wir morgen eine kleine Hacking-Session, um da erstmal was zum Fliegen zu bringen.
Ja, okay. Dann gibt's, das ist ja der eine Bereich, ne, dass ihr eure Anwendung jetzt unter Linux da laufen lasst. So eine Anwendung hat ja dann eigentlich nur Erfolg, wenn ihr vorhin gesagt habt oder du gesagt hast, du willst eigentlich den großen Markt der Groupware da angreifen. Müssten wir ja eigentlich auch sagen, es muss auf den proprietären Systemen laufen. Ist sowas angedacht? Läuft das?
Ja, es läuft. Also natürlich läuft es erstmal in jedem Browser, den man so findet. Und wenn man, also das größere, das Problem ist nicht die Technik, die haben wir im Griff, das Problem ist die Usability. Und wir haben ja viel Erfahrung im Groupware-Umfeld durch unsere Groupware-Aktivitäten. Und die Projekte scheitern daran, dass die Leute, die es benutzen sollen, die Sekretärin, der einfache Projektmitarbeiter, der guckt nicht in das System rein, weil er sagt, das ist mir zu hakelig, das macht mir keinen Spaß. Ich möchte Outlook benutzen. Und ich sage es nochmal, Outlook, 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 auch wenn wir auf dem Linux-Tag sind, das will der Benutzer. Und solange wir es nicht schaffen, eine Oberfläche zu präsentieren, die besser ist, die effektiver ist als Outlook und wo nachher die Sekretärin sagt, ich organisiere mich lieber mit Tine, weil Outlook ist so starr und macht mir keinen Spaß. So lange sind wir noch nicht fertig. Und wir sind ja Techies, wir schaffen das nicht, wir können uns einfach nicht in den User reindenken, deswegen arbeiten wir mit einer Berliner Usability-Agentur zusammen. Das sind Mensch-Maschine-Psychologen, die penibelst darauf achten, dass wir eine Software schaffen, die für die verschiedenen Personen, die wir definiert haben, die Software benutzen, dass die optimal für die arbeitet und dass sie die in ihrer persönlichen Produktivität unterstützt. Und das ist hochgradig spannend, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist auch sehr anstrengend für Techniker. Man freut sich immer, wenn man abends den Computer ausmacht und sagt, ich habe das Problem gelöst. 2 Tage später rufen die an oder schreiben eine Mail und sagen, du hast das Problem nicht gelöst. Hör mal, das ist nicht konsistent mit dieser Anwendung und wie soll der User das verstehen und warum muss der hier 2-mal klicken, da würde doch 1 Klick reichen und dann fängt man wieder von vorne an. Und wenn diese, das nennt man Expertenreview, da gucken die Experten also, was denken sie dazu und dann, wenn wir das endlich fertig haben, dann sagen die Experten, ja, was zählt schon unsere Meinung, wir sind ja nur Psychologen. Dann nehmen die unsere Software, schnappen sich hier in Berlin irgendwie, die kommen ja aus Berlin, schnappen sich an der Uni irgendwelche Probanden, probieren mit denen die Software durch, dann kommen die wieder und sagen, also was wir uns da ausgedacht haben, funktioniert nicht. Also ihr müsst das nochmal neu machen und wir haben gefragt, was die User erwarten und die analysieren das wirklich sehr detailliert, halt mit psychologischen Methoden. Dann kommt die nächste Version und wenn wir das geschafft haben und sagen, tschakka, wir sind für alle Ewigkeit fertig, dann sagen sie, komm, jetzt gehen wir mal zum Kunden. Und wir haben glücklicherweise einige Kunden, die uns wirklich an richtige, echte, unbedarfte Mitarbeiter, auch 50, 60 Jahre alt sind, ranlassen. Und dann werden die eine Stunde lang getestet und interviewt. Und dann kommen die wieder und sagen, ja, wir müssen noch mehr Feintuning machen. Das ist sozusagen unser anstrengendstes Geschäft. Aber das ist auch das Wichtigste, weil wenn wir nicht eine Outstanding, eine Usability schaffen, die besser ist als Outlook, dann werden wir es niemals schaffen, Exchange und Outlook anzugreifen zu können.
Okay, weil du gerade von Exchange sprichst, das ist ja Datenaustausch. Mit welchen Standards arbeitet ihr da? Wir haben vorhin also ActiveSync angesprochen, was ihr da integriert habt. Aber es gibt ja noch andere Standards. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Apple-Kalender mich synchronisieren will, mit iCall oder CallDAV oder GroupDAV, wie macht ihr das? Geht das?
Wir implementieren ActiveSync für mobile Endgeräte. Und für uns ist eigentlich, wir sind ja Web-Leute, und die modernen Browser bieten so viele Möglichkeiten, auch ich sag mal Offline-Cache und so weiter und so fort, dass wir der Überzeugung sind, dass der Desktop-Client, der FAT-Client, sprich Outlook, die KDE-Programme, die GNOME-Programme, die Mac-Programme, die haben für uns so eine sehr untergeordnete Priorität, weil die eben gar nicht die ganzen Features anbieten, die Tine hat. Auch die ganze Integration in CRM, in Stundenzettel, in was auch immer, das bieten diese Programme nicht. Und man muss sich also immer sehr stark beschneiden. Und früher, als wir sozusagen im Groupware-Umfeld, war es immer so, naja, wenn alle Stricke reißen, muss ich halt dieses doofe Web-Frontend benutzen, aber am liebsten benutze ich ja mein KDE, mein Outlook, mein was weiß ich. Wir sind der Überzeugung, wir haben jetzt eine Oberfläche geschaffen, die so gut bedienbar ist, dass dieser FAT-Client nicht mehr nötig ist. Wo ich das gesagt habe, es gibt natürlich Möglichkeiten, die wir aus Versehen geschaffen haben, dadurch, dass wir ActiveSync implementieren. Auf einmal, wir haben immer gesagt, wir wollen niemals Outlook unterstützen, wir wollen das einfach nicht. Es funktioniert. Und es funktionieren auch noch einige andere Sachen eben über diese ActiveSync-Schnittstelle. Wir tun auch nichts dagegen und natürlich technisch sehr versierte Benutzer, die können das auch benutzen. Oder so, was weiß ich, ich möchte zum Beispiel mit meinem iCall die Termine haben, deswegen kriege ich das schon zum Fliegen. Aber wir reden da nicht drüber, es ist nicht dokumentiert, weil wir der festen Überzeugung sind, wir haben einen saugeilen Client, den sollen die Leute benutzen. Und jeder, der sagt, ich benutze aber nur meine nativen Programme, der schadet dem Unternehmen, weil der einfach die Kollaboration da sehr, sehr beschränkt nur möglich ist.
Okay, also wer Tine 2.0 benutzen will, der muss dann Tine 2.0 benutzen, heißt es so gut.
Das ist die Aussage, genau.
Die andere Sache ist, ihr habt aber keine Clients für Mobiltelefone oder für diese wunderbaren, schönen anderen Geräte, die es so alles gibt, ja, wie auch immer die dann heißen.
Genau. Aber das ist, also es gibt ja
immer. Da habt ihr aber keine Clients, sondern ihr arbeitet dann schon mit denen Clients zusammen, die da drauf sind. Also die genau. E-Mails werden dann auf den E-Mail-Client des Telefons gepusht und die Termine werden mit dem dort vorhandenen Terminkalender abgeglichen.
Exakt, exakt. Also das geht um die, wir nennen das native Datentypen. Die Standard-Groupware-Sachen, die auch von ActiveSync unterstützt werden, da benutzt man natürlich das, was auf dem Device drauf ist. Das ist auch am besten in dem Device integriert. Für alles andere, jetzt sind wir schon wieder bei Ideen. Wir sind ja erst seit anderthalb Jahren am Programmieren. Was natürlich noch kommt, ist, dass auch so Sachen wie CRM oder Stundenzettelerfassung und so weiter, dafür gibt es dann aber Webanwendungen, weil die modernen Mobiltelefone haben ja alle super gute Browser drauf. Also wenn wir über, was weiß ich, Safari 4 sprechen, wenn wir über Firefox 3.5 sprechen und die Auskopplung für Mobiltelefone, das sind so gute Browser, die auch sozusagen einen Offline-Cache drin haben, wo man Daten cachen kann, die nachher wieder synchronisieren können und so weiter. Es gibt für uns überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr, uns mit irgendwie speziellen Mobiltelefonen auseinanderzusetzen, sondern wir können das alles über Web-Applikationen mit speziellen Frontends, die halt für diese kleinen Auflösungen und für Fingerbedienungen dann optimiert sind, abzufrühstücken. Aber dadurch, dass wir, lass mich das noch sagen, dadurch, dass wir eh eine strikte Server-Client-Trennung haben und dass wir unser ganzer Arbeitsalltag daraus besteht, sehr viel JavaScript zu machen, haben wir schon alles in der Schublade, um unsere Komponenten ein bisschen anders anzuordnen und schon haben wir eine Oberfläche, die auch auf dem Mobiltelefon gut funktioniert und Spaß macht.
So, hier kommen immer noch wieder Fragen rein. Das sind aber immer die gleichen Fragen. Und zwar, das sind immer wieder die Fragen, wie kann ich dieses oder jenes mit meinem vorhandenen Mailprogramm verkoppeln? Mhm. Wie kriege ich die Adressen in mein Mailprogramm rein? Ja. Das ist ja nicht eure Philosophie. Eure Philosophie heißt ja, ihr macht eine Groupware und die Groupware kann Adressen verwalten, den Kalender verwalten, die E-Mails schreiben und verwalten und die kann die Aufgaben verwalten. Exakt. Also ihr könnt alles, also brauche ich eigentlich kein anderes E-Mail-Programm, ich brauche auch keinen anderen Kalender und meine Aufgaben sind da eben auch drin.
Ja, das ist die Aussage. Natürlich, wir arbeiten mit Standard-IMAP-Servern zusammen und viele Leute haben irgendwie offline-fähige E-Mail-Programme und das wollen die weiter benutzen. Man mailt, also entweder kann man in Tine seine Zugangsdaten für seinen Mail-Account eintragen oder man nimmt sein Standard-Mail-Programm weiter. Es ist aber viel effektiver, wenn ich das Tine-Mail-Programm benutze, zumindest wenn ich Netz habe, weil ich sehe eine Adresse irgendwo, ich klicke auf Adresse hinzufügen, die landet im Adressbuch. Ich habe die ganze Integration in Tine und von daher, natürlich kriegt man da viel zum Laufen, aber die Philosophie ist, besser ist es, nehmt den Client, probiert den aus, der ist saugeil, ihr werdet da eigentlich nicht viel haben, was euch fehlt.
Also der Erste hier, der schreibt, in der Demo findet er kein Mail-Feature, er findet irgendwie nur Adressbücher. Kannst du mal einen Tipp geben, wie er da jetzt das Mail-Programm öffnet?
Ja, also ich weiß nicht, was jetzt in der Demo, die ist ja, man kann ja schon mal fragen, ob die neue Demo schon online ist, das weiß ich nicht, das wollte mein Kollege machen. Mhm. Aber in der Demo wird das E-Mail-Programm nicht drin sein, weil das immer sehr heikel ist wegen Spammern. Und von daher schätze ich mal, also wenn der schon Kalender in seinem Ding findet, dann ist das die neue Version. Aber E-Mail wird vermutlich nicht aktiviert sein, aus eben genannten Gründe.
Tine20.org,
gesagt. Ganz genau. Und wenn alles so gelaufen ist wie geplant, müsste es dann, wenn man oben auf Demo geht, müsste es dann zwei Buttons geben, für einmal eine Stable-Demo und einmal für die Beta-Demo.
Also ich mache das mal jetzt parallel hier. Ja. Ne? Ich gehe mal jetzt hier Start-Demo, ne?
Ja.
Und da gucken wir doch mal.
Also der große Start-Demo-Button ist sicherlich stabile Version. Also es ist so, wir sind gebrannte Kinder. Wir kommen ja aus dem Groupware-Umfeld und das war eine Software, die ist dafür bekannt, dass sie extrem buggy ist. Und das liegt daran, dass auch immer viel auf Entwicklungsversionen gearbeitet wurde. Und deswegen sagen wir immer, wir legen größten Wert darauf, auch unsere Demo ist immer das, was stabil ist. Und wenn wir sozusagen die Entwicklungsdemo wollen, die ist immer ein bisschen versteckter zu finden. Und deswegen muss man, glaube ich, oben auf den Demo-Punkt gehen, sozusagen im Hauptmenü. Und dann könnte es sein, dass da ein zweiter Button für die andere Demo ist.
Ach so. Also ich finde hier auch kein... Adressbücher sind drin, ne? Wenn du mal guckst auf dein eigenes Programm, Adressbücher, du findest hier unten CRM.
Genau, also das ist, was du hier gerade hast. Du hast sozusagen auf den Hauptbutton-Demo geklickt. Das ist die derzeitig stabile Version. Da ist noch kein Kalender und kein E-Mail drin. Sondern in dem, was wir eben released haben, das ist die Beta-Version fürs nächste. Es gibt da noch keinen Button. Das tut mir furchtbar leid. Also dann kommt er sicherlich in der nächsten halben Stunde, kommt da dieser Button auch für die Demo. Kannst du mal auf Download gehen, ob die Packages schon zum Download stehen?
Zum Download, ja, ich gehe mal hier zum Download und dann gucken wir mal, was wir da finden. Das Netz ist hier überlastet. Okay. Current Version Lara steht hier.
Okay, scroll mal runter.
Leonie Beta 1
hier. Ja, ganz genau. Also die Packages sind schon zum Download bereit. Die ganz Ungeduldigen können natürlich jetzt hergehen und installieren sich das. Das sollte auch furchtbar trivial zur Installation sein.
Gut, ja, dann haben wir das ja eigentlich. Wollen wir noch
über Kommerz reden?
Über Kommerz reden wir jetzt gleich. Ja, wir waren jetzt beim Produkt und jetzt kommen wir nochmal auf das andere Thema, was wir schon mal beim FSSE hatten eben. Aber ich will da gleich mal was sagen.
Ach so.
Als ich das gesehen habe jetzt, ne, da fällt mir ein, dass ich es in meiner Firma gut anwenden kann, weil meine Mitarbeiterin, die schreibt, hat ein eigenes, wie soll man sagen, hat im Prinzip eine Excel-Tabelle, wo sie ihre Stundenerfassung macht. Mhm. Und das wäre ja natürlich super hier, so eine E-Group wäre, die man überall benutzen kann. Ich kann also im Web mich von außen auch einwählen. Ne?
Genau.
Wie läuft das von außen? Wenn ich jetzt
ja, also am besten
ohne Telefon, sondern irgendwo in einem Internetcafé sitze oder mich irgendwo in einem
natürlich mit Benutzername und Passwort und ich empfehle dir dringendst SSL zu verwenden.
Ja.
Aber natürlich im Internetcafé sollten Paranoide machen sowas nicht, weil dann natürlich können Keylogger installiert sein, was auch immer. Besser das Handy in der Tasche benutzen oder einen Computer nehmen, dem man vertraut.
Okay.
Gerade wenn es um sensible Daten geht.
Man wird der Mitarbeiterin ein Handy spendieren, welches einen ordentlichen Webbrowser drauf hat und dann kann ich das.
Ganz genau.
Und dann kann ich da drauf auf die Seite gehen, auf meine eigene Seite sozusagen.
Ja.
Dieser Webserver ist damit drauf oder wie läuft das mit dem Webserver? Nee,
das sind ja Standard-Webserver, die im Open-Source-Umfeld bekannt sind. Apache ist ja sicherlich der
bekannteste. Ich muss also den Apache drauf haben und das...
Das ist sozusagen einfach ein Paket wie jedes Forum. Auf deinem Webserver installieren, Datenbank anlegen, Setup durchlaufen lassen, loslegen.
Und dann geht das.
Ja.
Ja, wir wollten ja noch darüber sprechen, ihr seid also sozusagen Open-Source-Entwickler, die auch davon leben.
Ganz genau.
Also ihr habt einen Sponsor oder eine Firma, sagtest du ja, MetaWaves, ja?
Genau, das ist der Name.
Die im Moment euer Brot sozusagen bezahlen.
Ja.
Was ist jetzt, wenn die Firma MetaWaves sagt, ihr habt für uns genug entwickelt, wir bräuchten eigentlich nur noch Support, dann wäre ja das Brot vielleicht nicht mehr belegbar mit Butter und Wurst.
Ja, das ist der
Was macht ihr dann?
Also das Szenario haben wir uns eigentlich nicht überlegt, weil natürlich so viel Know-how in den Köpfen der Entwickler steckt, dass es nicht, also das wäre dumm, wenn MetaWaves das macht, weil dann würde sicherlich eine andere Firma kommen, die sich ins gemachte Bett legt und sagt, ich kaufe mir hier die 5 Entwickler und jetzt gehört uns Tine. Das ist für eine Firma ja immer so eine Sache, wenn sie Open Source entwickelt, kann es immer passieren, dass auf einmal eine andere Firma da das Heft in die Hand nimmt. Und deswegen ist natürlich MetaWaves auch gezwungen, immer nach vorne zu gehen, immer Innovation zu zeigen und immer auch die Herrschaft über das Projekt in der Weise zu wahren, dass sie sagt, wir machen da weiter, wir sind hier die treibende Kraft. Weil es ist Open Source, jede andere Firma kann hingehen, kann sagen, wir machen unter den Open Source Bedingungen hier weiter und wir entwickeln weiter und wir machen uns einen Namen im Tine-Umfeld.
Ja, okay, aber das heißt Tine-Umfeld, das ist ja noch ein ganz kleines Feld, ne? Also es ist eher so ein Gartenbeet, würde ich mal sagen, was ihr da habt. Zu bearbeiten.
Ja, das würde ich nicht so sagen. Also wenn man jetzt mal sieht, eigentlich sagen wir ja, man soll never ever use Trunk, unsere Entwicklungsversion, weil die ist natürlich buggy. Und wir sagen auch, wir haben keine Update-Skripte und nichts. Wir wollen nicht, dass Benutzer Trunk benutzen. Und jetzt in der Entwicklungsphase, wir kriegen pro Tag kriegen wir 20 bis 30 Fehlermeldungen von Trunk, von den unterschiedlichsten IP-Adressen. Und wenn wir die alle zusammenrechnen, sehen wir, dass wir mindestens um die 200 Trunk-Benutzer jetzt schon haben. Die haben sich nie bei MetaWaves gemeldet, die machen das einfach. Die sind auch in unseren Foren nicht aktiv, sondern wir sehen, wir haben aufgrund der Fehlermeldung sehen wir, das ist natürlich ärgerlich, wir würden Fehlermeldungen am liebsten nicht sehen, aber aufgrund der Fehlermeldung sehen wir schon, dass wir eine relativ hohe, für den Projektstand schon eine relativ hohe Verbreitung haben und auch hier auf dem Linux sagt, wie viele Leute zielgerichtet auf unseren Stand kommen und sagen, euch haben wir gesucht, saugeil, zeigt mal, was habt ihr Neues und so weiter, also auch unsere Webstatistiken, wenn wir sehen, als wir angefangen haben, waren wir froh, wenn pro Tag sich 30 Leute auf unsere Seite verirrt haben. Jetzt sind das mittlerweile immer 600 bis 700 Benutzer pro Tag, die wirklich tagtäglich auf unsere Seite rumorgeln. Und ja, wir sind eigentlich der Überzeugung, dass das Feld ist gar nicht so klein, auch wenn man, ist natürlich, darf man auf dem Linux-Tag nicht sagen, ich sage es ganz leise, wenn man bei Alexa guckt, ein Webstatistiker, und vergleicht man die ganzen Groupware-Lösungen und guckt sich, wo Tine steht, dann sieht man, meine Güte, man muss mit Tine rechnen. Wir sind in den Alexa-Statistiken schon ziemlich weit vorne.
Okay, also ihr denkt, dass ihr wirklich eine Chance habt, die zwei oder den einen ganz großen und den fast kleinen Groupware-Produzenten, den es da gibt, also einerseits Outlook, andererseits ja Lotus Notes, gibt es eigentlich Lotus Notes, gibt es bei den Sparkassen noch oder wer macht das noch?
Ja, und bei Bundeswehr und solchen Sachen.
Bundeswehr macht noch Lotus Notes? Ja, die haben noch die Zeit, das zu verwalten.
Glaube ich auch.
Ich glaube, die Sparkassen sind schon am Überlegen, weil die Verwaltung von diesen Notes ist ja so schrecklich aufwendig. Vor allen Dingen jemand Neues einzuarbeiten, die Alten sterben bald aus. Ne?
Ja, aber das ist das erklärte Ziel, natürlich. Wir wollen, unser Arbeitgeber will auch, dass wir nicht kleckern, sondern man will endlich mal dieses leidige Thema Groupware lösen im Open-Source-Umfeld. Und wir sind halt der Überzeugung, das kann man nicht lösen, wenn man halbgare Lösungen präsentiert und wenn man halbgares Open-Source macht. Aber das ist ganz klar, mit weniger geben wir uns auch nicht zufrieden. Das ist das angesagte Ziel.
Aber wo kommen denn die Groupware-Lösungen bisher her? Bisher war es ja so, ich will mal eine neue Anwendung schreiben, also mache ich mal eine To-Do-Liste. Das war doch so von jedem sozusagen die erste Anwendung beim Programmieren. Das kann man einfach machen. Ich mache mir sowas. Und so sind doch die Groupware alle entstanden, oder nicht?
Naja, es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter, die mit sehr viel Venture-Kapital in den Markt gegangen sind, halbgare Open-Source-Lösungen gemacht haben und jetzt klassisches Marketing machen, um ihre Lösung an den Mann zu bringen. Ach so. Und man merkt das hier am Linux-Tag auch, die Community will das nicht, sie will keine Halb-Open-Source-Lösung, deswegen muss klassisches Marketing gemacht werden, das heißt die Klürtinken putzen, das ist sehr, sehr kostspielig, die Venture-Kapitalgeber zücken irgendwann die Pistole, wollen die Refinanzierung haben und das zeichnet uns von diesen, wir machen zwar professionelle Softwareentwicklung, was sonst ohne Metaverse, ohne das Sponsoring jetzt mittlerweile von 4 Vollzeitentwicklern, wäre das nicht möglich gegen so Sachen wie Exchange, das geht gar nicht, kann man nicht gegen anstinken. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Firma gefunden, die einfach verstanden hat, wie wichtig das ist, dass wir nicht mit Venture-Kapital in den Markt gehen, dass wir eine gewisse Zeit brauchen und die uns auch die Zeit geben und die sagen, macht's nicht schnell, macht's ordentlich. Wir wollen eine technisch einwandfreie Lösung und wir wollen eine Open-Source-mäßig einwandfreie Lösung und das sehen wir, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal und wir denken, das ist auch der Knackpunkt, wie wir es überhaupt schaffen können, da irgendjemand auf Deutsch gesagt ans Bein zu pinkeln und Marktanteil zu bekommen. Das ist sozusagen Teil der Geschäftsstrategie dahinter.
Ja, okay, dann kann ich eigentlich nur noch viel Erfolg wünschen bei den nächsten Themen, die ihr zu bearbeiten habt. Was sind denn die nächsten Themen?
Ja, ein ganz großes Thema ist Offline. Jeder will, dass wenn er nicht im Firmennetzwerk ist, will seine Adressen, seine Termine alles dabei haben und noch mehr. Er will auch neue Termine anlegen und wenn er das nächste Mal im Firmennetzwerk ist, dann will er das wieder synchronisiert haben. Das ist derzeit ganz wenigen Programmen vorbehalten. Outlook zum Beispiel kann das und ganz, ganz paar andere Lösungen. Mittlerweile sind die modernen Browser so weit, dass wir das selbst im Browser implementieren können. Wir haben alle Vorbereitungen dazu getroffen. Das ist unser heißestes Thema. Offline im Browser. Ich mache die Seite wieder auf, meine Daten sind da und so weiter und so fort. Dann geht es natürlich noch darum, unsere Usability-Experten, die treten uns und wir werden viele, viele weitere, das gehört sozusagen auch dazu, wenn wir weiter zertifiziert werden wollen, müssen wir immer weiter Benutzertests machen, die Usability verbessern, das ist das auch ein Thema. Und das dritte Thema ist, wir wollen weiter in den Bereich ERP rein. Da geht es also darum, was man im ERP unter Sales Management versteht, sozusagen vom Pre-Sales, von den Leads über die Angebote, über die Auftragsbestätigung, über die Abwicklung mit den Stundenzetteln bis hin zur Rechnungslegung und nachher auch der Rechnungsverfolgung. Das ist so ein ERP-Workflow, den bezeichnen wir als Sales Management und das ist das dann nach Offline das große Topic, was wir angehen werden.
Na dann Spaß und viele Stunden noch am Programmiercomputer. Aber was mir dann noch fehlt, ist ja dann muss ich nicht nur die Faktura machen, dann möchte ich natürlich auch den nächsten Schritt gehen und meine Steuern damit machen. Also,
ja. Also es gibt, das ist so eine...
Oder eine Übergabe an einen.
Oder sowas, Programm. Genau, eine Dativ-Schnittstelle, was auch immer. Also man merkt schon, das ist ein Projekt, das ist nicht auf Kurzfristigkeit angelegt. Das ist auch, wir kommen aus Hamburg, unsere Geschäftsführer sagen immer, wir sind hanseatische Handelsmänner. Wenn Einstellungsgespräche sind, sagen sie, wir wollen keinen Mitarbeiter, der nach 2 Jahren geht. Wir wollen langfristige Bindungen und wir wollen solide Geschäfte. Wir wollen kein Venture-Kapital und da gehört das auch rein. Man will eine langfristige Produktstrategie. Das ist eigentlich, man könnte fast sagen, eine Never-Ending-Story. Deswegen habe ich eigentlich auch keine Sorge, dass morgen noch Butter auf meinem Brot ist.
Na, das glaube ich dir. Das ist also, das klingt jedenfalls danach. Solange die Firma also Geld verdient, kannst du auch daran partizipieren. Wie sieht es denn bei euch aus, wenn die Firma zum Beispiel Konkurs geht, die euch sponsert? Was macht ihr dann?
Ja, das ist eine Situation, über die möchten wir lieber nicht nachdenken. Natürlich, wir haben sozusagen Metaverse hat als Kapital, hat sie den Source Code und sie hat das Copyright an den Source Code. Sie könnte das irgendjemand verkaufen. Das würde sicherlich ein Konkursverwalter auch machen. Da wollen wir gar nicht dran denken, weil nochmal eine Firma zu finden, die wie Metaverse so gut verstanden hat, was man machen muss, also aus unserer Sicht so gut verstanden hat, und das wird sehr schwierig, so jemand zu finden. Also wir sehen uns im ähnlichen Geschäftsmodell wie MySQL, und ob Sun das jetzt verstanden hat oder ob Oracle das versteht, was da zu tun ist, das ist fraglich. Und ob es dann noch weitergehen würde, das kann man
nicht sagen. Also drücken wir euch die Daumen, dass ihr noch länger da dran arbeiten dürft.
Aber man kann auch dazu sagen, also Metabase ist keine Softwarefirma. Metabase ist ein Hochverfügbarkeitshoster für richtig große Kunden. Da geht es um Rechenzentrumsbetrieb. Da geht es darum, es müssen Webseiten laufen, auch wenn ein Rechenzentrum ausfällt. Da müssen IP-Adressen von einem Rechenzentrum ins andere binnen von Sekunden geschoben werden. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, auch ein sehr krisensicheres Geschäftsmodell. Und von daher haben wir eigentlich sozusagen keine Sorge, dass das schnell passieren könnte, dass wir irgendwie einen neuen Arbeitgeber brauchen.
Solange wir noch Strom haben.
Ja, genau.
Okay. Ja, also ich danke dir, Cornelius, dass du hier warst und eure Erfolge in dem einen Jahr, also ist ja nicht so lange Zeit gewesen, ja, hier präsentieren konntest. Ich fand das ganz toll, was ich jetzt gerade gesehen habe, weil was ich vor einem Jahr gehört habe, waren ja nur schöne Worte. Ne? Und ich hatte euch damals dann macht mal los, verabschiedet.
Genau. Und nun das haben wir uns zu Herzen genommen.
Ja, ich habe es gesehen. Okay, ich werde mich damit beschäftigen und vielleicht kann ich es bei mir auch einsetzen.
Ja,
tolle Sache. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, wenn ihr dann die ERP-Lösung vorstellt.
Das wäre schön.
Okay.
Also,
tschüss und noch viel Erfolg und viele Gespräche hier auf dem Linux-Tag.
Ja, danke. Tschüss.
Womit geht's hier weiter, Sirko? Mit Musik. Ah, mit freier Musik. Wir machen Musik, liebe Leute, und hören uns dann in wenigen Minuten zum nächsten Gespräch.